Ich will euch heute von einer Begegnung erzählen, die von der Lukas in seinem Evangelium berichtet. Und zwar ist Jesus gerade auf dem Weg nach Jerusalem und kommt dabei an Grenzgebiet von Samarien und Galiläa vorbei. Und in einem dieser Dörfer an diesem Grenzgebiet kommen ihm 10 Aussätzige entgegen. Und sie rennen auf ihn zu und wie es ihnen das mosaische Gesetz vorschreibt, bleiben sie in einigen Abstand stehen. Und dort stehen sie dann und sie rufen Jesus zu. Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus sagt zu diesen Männern, hey, geht zu euren Priestern und zeigt euch ihnen. Und diese Priester hatten nicht gerade irgendwie die Vollmacht, diese Männer zu heilen. Aber was sie tun konnten, war, die Männer als gereinigt erklären. Und so gehen die Männer hin. Und schon auf dem Weg zu diesen Priestern werden sie geheilt. Und was an dieser Stelle passiert, möchte ich euch gern vorlesen. Die ganze Geschichte steht in Lukas 17 und ich lese ab Vers 15. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagt er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. 10 Menschen wurden geheilt. Ein Wunder, das man so, glaube ich, nicht alle Tage erlebt. 10 Menschen, die durch Jesus wieder gesund geworden sind. 10 Menschen, die um Erbarmen gefleht haben und die das Erbarmen erfahren haben. Aber nur einer ist umgekehrt und hat sich vor Jesus auf die Knie fallen lassen und ihm dafür gedankt, was er getan hat. Jesus fragt hier, was ist mit den anderen 9? Wo sind die anderen 9? Und ich habe mich ganz lange versucht, in diese anderen 9 hineinzuversetzen, zu überlegen, was haben die wohl gedacht, als sie geheilt wurden? Weil dieser eine, der ist direkt zurückgegangen, aber warum sind die 9 nicht zurückgegangen? Warum sind sie weiter weggegangen? Warum sind sie immer weiter auf ihrem Weg gegangen? Obwohl sie doch auch gemerkt haben, dass sie geheilt wurden. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir die Frage gestellt, ist das heute nicht oft so? Mir begegnet das immer wieder, dass gerade Menschen, die auch schon sehr lange mit Gott unterwegs sind, es irgendwo verlernen, Gott die Ehre zu geben. Vielleicht, weil Dinge normal werden, weil wir uns vielleicht nicht mehr so sehr bewusst machen, was Gott alles in unser Leben reinlegt und was er uns schenkt. Ich glaube, wir gehen in unserem Leben viel zu selten vor Gott auf die Knie und geben ihm die Ehre für das, was er uns gibt. Und ich sehe so viele Menschen, die ja was mit Gott erlebt haben, aber wie diese 9 Männer immer weiter weggehen und irgendwie keine persönliche Beziehung mehr zu Gott haben. Und ich glaube, eine persönliche Beziehung zu Gott, eine aktive Beziehung, besteht unter anderem aus einem Geben und einem Nehmen. Und es fängt damit an, dass Gott uns gibt, dass Gott uns beschenkt. Gott schenkt uns ein Leben, Gott schenkt uns Heilung für unser Leben. Hier sind 10 kranke Männer, die äußerlich, die körperlich krank sind und sie flehen um Erbarmen. Das ist das Einzige. Sie sagen nicht, Jesus, mach uns heil, sondern sie sagen, Jesus, hab Erbarmen mit uns. Wenn wir Gott um etwas bitten, dann bin ich davon überzeugt, wenn wir ihn ernsthaft darum bitten, dass er uns gibt, was wir brauchen. Und er will uns nicht nur von körperlichen Gebrechen heilen, sondern auch von seelischen Schmerzen. Und er befreit uns, er macht uns rein von Schuld. Gottes Barmherzigkeit ist alles, was er uns gibt. Und gleichzeitig alles, was wir eigentlich nicht verdient haben. Dazu gehört zum Beispiel ewige Liebe, Frieden, Glauben, Trost und das ewige Leben. Gott hat uns Gnade bewiesen. Gott hat uns gezeigt, was Gnade bedeutet, indem er seinen Sohn für uns geopfert hat. Und das ist was, wo ich immer wieder denke, eigentlich ist das doch ein Grund, jeden Tag dankbar zu sein. Dass das, was ich jeden Tag bete, irgendwie aus einer Gewohnheit, weil ich das schon seit Kindertagen kenne, zu sagen, Herr, danke für diesen Tag, dass das Wirklichkeit in meinem Leben wird. Zu denken, ja, ich bin Gott dankbar, dass ich diesen Tag erleben darf. Ich bin dankbar dafür, dass er mir das Leben schenkt und ich bin dankbar dafür, dass ich in Freiheit leben darf. Ich glaube, wir haben in unserem Leben so viel, wofür wir danken können, aber wir machen es zu selten. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, ja, ich bin ja dankbar für alles, was Gott mir gibt. Und ich glaube auch nicht, dass diese 9 Männer undankbar waren. Aber ihr Dank ist nicht zum Ausdruck gekommen. Nicht wie dieser Mann, der zurückgekommen ist und sich vor ihm auf die Füße geworfen hat und laut gerufen hat und ihm gedankt hat. Wenn Gott uns beschenkt, wie können wir dieses Nehmen und Geben leben? Wie können wir Gott etwas zurückgeben? Dieser eine Mann, der voller Dankbarkeit zurückkam, gab Jesus die Ehre für das, was er getan hat. Und Jesus macht hier mehr, als ihn nur körperlich heil zu machen. Er sagt zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Er sagt hier, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir sitzen jetzt hier sonntags im Gottesdienst und tun das, weil wir Gott die Ehre geben wollen. Und vielleicht schmeißen wir uns hier tatsächlich nicht reinweise auf die Knie und rufen, ja, Gott, dir sei alle Ehre. Aber ich frage mich, was hat Gott von diesem Gottesdienst? Was hat er davon, dass wir einmal die Woche ungefähr 1,5 Stunden hier zusammen sitzen und sagen, ja, das machen wir zu seiner Ehre? Und an dieser Stelle möchte ich euch ein bisschen ins Alte Testament entführen, wo genau diese Frage im Raum steht, wo Gott durch Amos zu den Israeliten spricht und ihren Gottesdienst und ihre religiösen Feste anprangert. Und er sagt hier Folgendes: Ich hasse und verwerfe eure Feste. Eure Feiern kann ich nicht riechen. Eure Brandopfer sind mir zuwider. Eure Speiseopfer gefallen mir nicht. Eure fetten Freudenopfer mag ich nicht sehen. Hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Euer Hafengeklimper ist nicht zu ertragen. Lasst nur das Recht wie Wasser fließen, die Gerechtigkeit wie einen immer fließenden Bach. Ja, was hat das jetzt mit uns zu tun? Dass die Israeliten scheinbar irgendwie das nicht auf die Reihe bekommen haben, einen Gottesdienst zu feiern, der Gott ehrt oder der Gott gefällt. Und ich glaube hier nicht, dass es irgendwie darum geht, dass Gott keine Harfe mag, sondern es geht ihm hier darum, dass die Israeliten zwar ihre Opfer brachten, wie ja, es ihnen vorgeschrieben war, und dass sie ihre Feste gefeiert haben, aber ihr Leben hat nicht von einem Glauben an diesen einen Gott gezeugt. Ihr Leben war alles andere als ein Gottesdienst. Diese Stelle, das, was Gott hier sagt, das fordert uns dazu heraus, unser Verständnis von Gottesdienst zu überdenken und zu hinterfragen. Nochmal sich zu fragen, was heißt eigentlich Gottesdienst feiern? Was heißt es, Gott die Ehre zu geben? Und es geht hier wirklich nicht darum, dass es falsch sei, sonntags Gottesdienst zu feiern oder eine Worship Night am Freitagabend zu machen oder sonstige Feste zu feiern, Weihnachten zu feiern, Ostern zu feiern, sondern es geht darum, dass es nicht dabei bleibt. Gott, ist es nicht wichtig, ob wir unsere Lieder mit Orgel begleiten oder mit Gitarre oder mit Bass und Schlagzeug, sondern es geht ihm irgendwo um unser Herz. Es geht ihm darum, dass Gottesdienst mehr ist, als nur am Sonntag zusammenzusitzen und Lieder zu singen. Es bedeutet, wie es so schön heißt, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes zu werden. Es bedeutet, ein ganzes Leben zu seiner Ehre zu leben. Das ist es, was wir Gott zurückgeben können. Wenn er uns beschenkt, wenn er uns das Leben schenkt, zu sagen, dieses Leben unterstelle ich dir. Dieses Leben will ich zu deiner Ehre leben. Wir haben festgestellt, Gott verdient die Ehre für alles, was er uns gibt und für alles, was wir nicht verdient haben. Und wie funktioniert das, wenn wir sagen, wir wollen ein ganzes Leben zu seiner Ehre leben? Und ich habe schon sehr oft diesen Satz gehört, Lobpreis ist ein Lebensstil. Und ich fand das immer total cool, aber so wirklich verstanden, so wirklich, ich konnte diese Aussage nie ganz greifen, bis im letzten Jahr ein sehr weiser Mann an der Bibelschule gesagt hat, Gott braucht keine Anbetung. Gott braucht Anbeter. Und mir ist das so zu Herzen gegangen, weil dadurch habe ich verstanden, dass es Gott nichts bringt, wenn ich Lieder singe, aber mein Leben was ganz anderes aussagt. Dass es das ist nicht das, was es braucht, um ein Anbeter, um eine Anbeterin zu werden. Wenn ich nur singe und laut auf meinen Instrumenten spiele, dann bin ich noch lange keine Anbeterin, sondern eine Anbeterin werde ich, indem ich ein Leben zur Ehre Gottes lebe. Und Paulus hat das im Römerbrief einmal sehr schön ausgedrückt. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Ich finde, diese Stelle fasst das Ganze richtig gut zusammen. Paulus beginnt hier mit der Barmherzigkeit Gottes. Er beginnt hiermit, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Diese 10 Männer flehen Jesus um Erbarmen an und Jesus zeigt ihnen dieses Erbarmen. Und Paulus sagt hier, hey, Gott schenkt uns in unserem Leben Erbarmen. Er zeigt uns Erbarmen und das soll unsere Motivation sein, ein Leben zu seiner Ehre zu leben. Er nennt das hier ein Opfer. Wir haben vorhin die Stelle in Amos gehört, wo er sagt, ja, eure Speiseopfer kann ich nicht sehen, eure Brandopfer kann ich nicht sehen. Weil unser Leben, das ist ein Opfer, das Gott ehrt. Das ist der wahre Gottesdienst. Und ich möchte euch noch ein Zitat vorlesen, wo das auch nochmal richtig schön zusammengefasst ist. Und zwar hat mal jemand gesagt, wir sind berufen, Gott unser ganzes Leben als ein Dankopfer für die Gnade seiner Erlösung durch das teure Blut Christi zu weihen. Es sollte ein beständiges Priestertum sein, ein geistlicher Gottesdienst, der einem Glauben entspringt, der durch die Liebe wirkt. Unser Leben soll ein Dankopfer für Gottes Gnade sein. Und Paulus gibt hier sogar eine Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Er sagt, dass wir uns nach Gottes Maßstäben richten sollen, dass wir die Art und Weise, wie wir denken, von ihm erneuern lassen sollen. Und er sagt hier, dass wir dadurch prüfen können, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Und mir hat es im Leben wirklich gut getan, immer mal wieder diesen Maßstab an mein Leben zu setzen. Ist es gut, wenn ich immer wieder schlecht über meine Mitmenschen rede? Würde es Gott gefallen, wenn ich auf der nächsten Party mich betrinke, bis ich nicht mal gerade auslaufen kann? Was nützt es, selbstsüchtig und geizig zu sein? Wie kann ich in Gottes Reich investieren? Nun sind wir alles keine perfekten Menschen und wir leben nicht immer nach Gottes Maßstab. Ich lebe auch nicht immer nach Gottes Maßstab und ich kenne das auch oft genug, dass man vielleicht auch keine Lust hat, nach Gottes Maßstab zu leben. Und vielleicht ist uns auch sein Wille nicht immer hundertprozentig klar. Aber ich will uns heute dazu ermutigen, unser Leben nochmal neu vor Gott hinzulegen. Nochmal neu unser Leben aus Gottes Perspektive zu betrachten, diesen Maßstab zu setzen und das Ziel zu haben, ein Anbeter zu sein oder eine Anbeterin zu sein. Und um so ein Leben zu leben, muss man ja irgendwo anfangen oder etwas erneuern. Und ich glaube, es gibt so viele verschiedene Dinge, die wir tun können, um ein Leben zu seiner Ehre zu leben. Und dazu gehört zum Beispiel, demütig zu sein. Sich also nicht größer zu machen, als man eigentlich ist. Sich nicht selbst groß zu machen. Nicht zu sagen, so, nee, ich wische nachher nicht die Tische ab, weil ich habe ja schon hier vorne Musik gemacht und ich habe ja auch schon gepredigt und das können gerne andere machen. Oder selbst zu sagen, so, ja, ich habe schon dreimal die Tische abgewischt, warum soll ich das jetzt nochmal machen? Es gehört dazu, zu Gott umzukehren, immer wieder. Es gehört dazu, Fehler zuzugeben, sich zu versöhnen mit anderen, zu vergeben. Und diese Liste, die kann man immer weiterführen. Es gehört dazu, Gott nach seinen Plänen für dein Leben zu fragen, ihn in deine Entscheidung, die du im Leben triffst, mit einzubeziehen. Was kannst du tun, um ein Leben zu seiner Ehre zu leben? Wo musst du vielleicht dein Denken nochmal von ihm erneuern lassen und nach seinem Willen fragen? Willst du ein Anbeter oder eine Anbeterin sein? Und vielleicht sitzt du hier und sagst so, nee, ehrlich gesagt, habe ich da überhaupt gar keine Lust drauf, weil ich finde gerade überhaupt nichts in meinem Leben, um Gott irgendwie dankbar zu sein und nichts, was mich dazu motiviert, zu sagen, so, ja, ich will so ein Leben leben. Und das kann vielleicht auch ganz verschiedene Gründe haben, aber dann will ich dich ermutigen, auch das vor Gott hinzulegen. All deine Zweifel und deinen Kummer, deine Sorgen und auch deine Klage ihm zu geben. Ich meine, verlieren kannst du damit sowieso nichts. Und ich glaube, dass das auch Gott ehrt, zu sagen, so, nee, ich in meinem ganzen Groll, in meinen Zweifeln drehe ich mich immer weiter von Gott weg und gehe, sondern auch zu sagen, nee, ich lege ihm das hin und er soll da irgendwas mitmachen. Und vor allem, das sehe ich in der Bibel immer wieder und ich durfte das auch in meinem Leben immer wieder leben, dass Gott auch so eine Klage in ein Loblied verwandeln kann. Gott ist barmherzig und er schenkt uns das Leben. Und wir stehen jetzt vor dieser Entscheidung, entweder wir nehmen das Leben und machen uns schön davon und sagen so, ja danke Gott, so ich bin weg. Oder wir nehmen uns ein Beispiel an diesem Mann und wir kehren um zu ihm und werfen uns vielleicht nur im Geiste vor ihm auf die Füße und geben ihm die Ehre für das, was er getan hat. Wir geben ihm unser Dank, wir geben ihm unser Leben, wir fragen nach seinem Willen für unser Leben. Wenn du ein Anbeter oder eine Anbeterin sein willst, dann kehr zu ihm um und leg ihm dein Leben nochmal neu hin. Setz diesen Maßstab. Betrachte dein Leben aus seiner Perspektive und bitte ihn darum, dein Denken zu erneuern. Und dann lebe ein Leben, das Gott ehrt. Denn alle Ehre gebührt ihm allein. Amen. Sehr schön.